Hallo und herzlich willkommen.
Fußball ist unser Leben, ja König, Fußball regiert die Welt.
Aber auch den Kopf. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Also Magnus, du hast das Thema vorgeschlagen. Ich weiß nicht vieles über das, was wir reden wollen, aber ich erinnere mich, wie auf dem Schulhof, als ich tatsächlich noch Fußball gespielt habe, ich manchmal versucht habe, einen Kopfball zu machen und der Ball ging nie ins Tor, aber die Kopfschmerzen, die kamen recht regelmäßig.
Ja, du hast dich aber ja jetzt vor kurzem bei einem Besuch geoutet als eher so gar nicht Fußballfan.
Das stimmt. Also ich habe es auf dem Schulhof einigermaßen gerne gespielt, aber nur mit anderen wirklich total Amateuren. Aber Fußball gucken finde ich relativ unattraktiv.
Ja, ja. Und jetzt bei der WM habe ich eine ausgedruckte Tabelle, bei der ich durch Rechenoperationen früher als die Experten wussten, wer schon weiter ist in der Gruppenphase und wer noch nicht und so weiter.
Wow.
Und darüber hast du dich lustig gemacht. Also ja, so geht es nicht. Das Thema hat eigentlich zwei Ursachen. Die eine ist, ich habe mal gesehen, wie bei einem Freistoß, ich habe keine Ahnung, bei welchem Spiel, das ist unfassbar lange her.
Dann bist du ja kein richtiger Fußballfan.
Korrekt. Aber ich glaube, es war Rudi Völler, der in einer Mauer stand. Die Mauer sprang dann hoch bei dem Freistoß. Mhm. Und dann bekam er diesen Ball wirklich, also der war wirklich scharf geschossen, bekam ihn frontal ins Gesicht und fiel um. Und das wäre mir auch so gegangen. Ich wäre auch umgefallen. Aber der stand dann wieder auf und spielte weiter. Und das finde ich unfassbar.
Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe es gerade gegoogelt. Und die Bälle fliegen auch mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 130 Stundenkilometern. Also ich wundere mich ja, dass der Mensch, wenn es Rudi Völler war, das überhaupt überlebt hat, dass der Kopf dran geblieben ist.
Ja, und er gibt noch Interviews. Also und man merkt ihm nichts. Das ist schon irre. Und dann muss man kein Neurologe sein, um zu ahnen, dass das dem Gehirn in dem Kopf nicht gut tut. Das Gehirn kriegt von vorne einen ab und knallt dann sozusagen, weil das die Bewegung des Kopfes, der nach hinten geschleudert wird, nicht mitmacht, knallt dann vorne gegen die Stirnpartie von innen und dann knallt es nochmal hinten nach. Das ist schon eine ziemliche Belastung.
Gut, aber im frontalen Kortex, da sitzt ja nichts, was wichtig ist, oder?
Ich glaube, wir haben mal eine Folge darüber gemacht, über einen Mann, dem eine Stange den frontalen Kortex durchschossen hatte.
So ist es.
Und der aus diesem Unfall rauskam, ohne äußere Einschränkungen. Hinterher stellte sich aber raus, dass da erheblich was aus der Ordnung geraten war in seinem Gehirn. Aber zunächst mal hat man es nicht bemerkt. Und das Zweite ist, ich wäre als Torwart bei einer Fußballmannschaft, einer Profimannschaft völlig ungeeignet, weil ich nämlich aus neurologischer Rücksicht niemals einen langen Pass in die gegnerische Hälfte machen würde. Mhm. Weil ich weiß, dass sich dann auch gegnerische Spieler, so schnell ist er dann glaube ich nicht, dem entgegenwerfen und dann haut es deren Gehirn dann auch vor die Stirnplatte und nach hinten und das ist alles unschön.
Jetzt gibt es natürlich mehrere Fragen, die ich sofort habe. Die erste ist natürlich, ist es denn besser, wenn der Ball von hinten oder von der Seite deinen Kopf trifft mit 100 bis 130 Stundenkilometern? Doch auch nicht, oder?
Ich glaube, es ist ziemlich wurscht. Aber was jetzt neu ist und was jetzt ja nicht zufällig zeitgleich mit der WM rauskam, ist eine Studie, die war interessant. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, eben andere Studien auch rauszusuchen. Mit der Frage, ist jetzt Köpfen eigentlich gefährlich beim Fußball? Sollte man Köpfen verbieten?
Also Köpfen sollte man sowieso verbieten, aber du meinst jetzt einen Kopfball.
Ja gut, bin ich einverstanden. Und da gibt es jetzt eine Studie und die Studie ist ganz neu. Die ist im Mai diesen Jahres veröffentlicht worden und man hat dort 302 Amateure beobachtet. Amateure, keine Profifußballer. Man hat sie bei 11 Spielen beobachtet und hat ihnen einfach Blutproben entnommen. Direkt vor dem Spiel, 24 Stunden nach dem Spiel und 48 Stunden nach dem Spiel.
Wieso Blutproben? Weil man wissen wollte, ob Gehirnflüssigkeit mit im Blut ist?
Ja, im gewissen Sinne schon. Und zwar hat man nicht zufällig, sondern gezielt zwei Parameter gemessen. Nämlich einmal ein sogenanntes S100B-Eiweiß. Und dieses Eiweiß, dessen Namen ich auch nicht kannte, wenn ich ehrlich bin, wird von Gliazellen gebildet. Gliazellen sind so eine Art Klebezellen, nannte man die früher, deswegen Glia. Das ist aber eine Sauerei, denn diese Zellen sind unglaublich wichtig, bilden mehr als 50% im Gehirn und versorgen die Neurone und bilden das Gerüst, die Statik, den Aufbau, sind entscheidend bei der Blut-Hirn-Schranke, wie auch immer. Und diese Zellen produzieren dieses Eiweiß. Wenn dieses Eiweiß aber dann plötzlich im Blut auftaucht, dann ist das kein gutes Zeichen, denn dann ist da irgendwas passiert im Gehirn. Also ins Blut gehören die nicht. Also wir brauchen dieses Eiweiß.
Sprich, wenn das Gehirn irgendwie Schaden nimmt im Innern, dann würde das Eiweiß auch in die Blutbahn gelangen. Ist das so?
So ist es, genau. Das kommt dann erstmal in den Liquor. Also unser Gehirn ist umflossen und durchflossen von Hirnflüssigkeit, sogenanntem Liquor, eine klare Flüssigkeit. Ist durchsichtig, wenn wir gesund sind. Kann man abnehmen, indem man eine Nadel in die Wirbelsäule sticht und dann zwischen zwei Wirbelknochen in den flüssigkeitsgefüllten Sack geht, in dem das Rückenmark geschützt wird und das Gehirn eben auch. Und das ist ein Flüssigkeitsraum und dann kann man das da feststellen. Aber man kann es eben auch viel leichter in diesem Fall im Blut feststellen. Und ein erhöhter Wert ist erstmal kein gutes Zeichen. Und ein zweiter Wert, das sogenannte p-tau-217, das kennen wir aus der Alzheimer-Diagnostik. Das ist ein Protein, was auch normalerweise im Gehirn ist, was aber eben bei Alzheimer-Erkrankungen sehr viel stärker auch im Blut nachweisbar ist. Das etabliert sich gerade als ein Marker für Alzheimer-Entwicklung. Diese Dinge sind hochsensitiv. Das heißt, schon bei kleineren Verletzungen oder bei kleineren Auffälligkeiten oder so kann man erhöhte Spiegel im Blut feststellen. Aber sie sind überhaupt nicht spezifisch. Also sie finden statt bei Verletzungen des Gehirns, sie finden aber auch statt, oder man kann sie beobachten, bei Schlaganfällen, bei Epilepsie, bei sonstigen Traumata, wie auch immer.
Aber sag mal, so ist ja egal. Wenn ich weiß, vor dem Spiel ist alles okay, nach dem Spiel nicht, dann weiß ich ja, woran es lag.
Genau. Dann kann ich diesen Zusammenhang zum ersten Mal konstruieren. Also der ist naheliegend, sagen wir mal. Und ich kann also dann eben nach diesen Spielen, nach 24 Stunden, eine deutliche Erhöhung messen im Vergleich zu dem Nullzeitpunkt, also direkt vor dem Spiel oder unmittelbar nach dem Spiel oder wie auch immer. Gut ist die Nachricht, dass es nach 48 Stunden sich aber wieder eingependelt hat. Mhm. Dann sind die Werte wieder auf dem Normalwert. Das heißt nicht null, aber sie sind dann eben nicht mehr erhöht. Und die Frage, die sich halt stellt, okay, da passiert etwas, scheint aber nicht so schlimm zu sein. Oder kann es sein, dass das kumuliert? Das war jetzt ein Einzelbeispiel, aber wenn du jetzt 10 Jahre Fußball spielst, dass diese Werte dann dauerhaft höher sind und dem etwas zugrunde liegt.
Na, sagen wir mal so, es gibt ja andere Sportarten, wo sowas bestimmt schon mehr untersucht wurde. Boxen zum Beispiel. Also da weiß man ja, dass es auch manchmal krasse Belastungen für den Kopf gibt und so weiter. Hat man da noch gar kein bisschen andere Forschung? Also weiß man noch gar nicht, was dann dabei passiert, ob das Mikroverletzungen sind, die geheilt werden, wie, keine Ahnung, Kratzer auf der Haut, wo man ja auch nach einer Woche nicht sagen würde, ja, das kumuliert, sondern sagen würde, nee, das ist jetzt wieder verheilt, wenn ich dann das nächste Mal irgendwie mich aufschürfe, habe ich ja wieder neue Haut gehabt.
Nach meinem Wissen gibt es diese Studien, die das wirklich lange beobachten, nicht. Es gibt noch weitere Studien, die sozusagen nicht einen Blutwert beobachten, sondern das, was passiert, also was dann wirklich passiert. Das ist einfach eine ganz drastische Studie. Die sogenannte schottische Field-Studie mit 7676 Fußballern, die man über Ewigkeiten beobachtet hat. Und dann hat man eben festgestellt, dass das Risiko zu sterben durch neurogene Veränderungen, zu sterben, 3,5-fach höher ist als bei Nicht-Fußballern. Jetzt ist allerdings das Risiko, daran zu sterben, erstmal sehr klein. Und wenn du einen sehr kleinen Ausgangswert hast und du nimmst den mal 3,5, ist der Wert immer noch sehr klein.
Sag mal so, du hast ein Risiko von 0,2%. So, dann hättest du 0,7%, ist immer noch ein geringes Risiko. So meinst du das?
Genau. Man hat also Fußballer und normale Leute getestet. Man braucht immer ein Kollektiv, was man dagegen hält, sonst kann man ja nichts miteinander vergleichen.
Klar.
Und bei den Fußballern waren diese neurologischen, neurogenen Erkrankungen häufiger, aber selten, aber häufiger. Und insgesamt der Tod oder der vorzeitige Tod, durch was auch immer, war tatsächlich bei den Fußballern, die Zahlen waren geringer.
Aber das kann man sich auch vorstellen, weil die ja wahrscheinlich kreislaufmäßig fit sind, viel Bewegung bekommen und so weiter, ne?
Das ist genau der Punkt. Also Kopfball tut ihnen vermutlich wirklich nicht unbedingt gut, aber Fußball tut ihnen sogar sehr gut. Mhm. Und insofern, die leben länger. Das ist ja jetzt erstmal eine ganz positive Aussage. Und dann gab es noch eine schwedische Studie, die ist weniger drastisch, weil da ging es nicht um Tod und Leben, sondern ging es um einfach Erkrankungen. Und dadurch kann man natürlich auch feiner messen. Und die hatten aber auch eben eine Zunahme neurogener Erkrankungen um das 1,5-fache. Also da ist schon was. Es ist nicht sehr ausgeprägt, aber da ist was.
Das heißt, Fußballer haben in der Regel alle mehrfach geflickte Sehnen, den ein oder anderen komplizierten Bruch an den Füßen und ein leicht erhöhtes Risiko für Gehirnerkrankungen, richtig?
Nein, gar nicht, weil du nämlich einen entscheidenden Faktor übersiehst. Es gibt ja nicht mehr den Fußballer, das gab es bei uns früher. Bei uns war das dann immer, ja gut, der Magnus geht dann ins Tor, weil da kann er am wenigsten Schaden anrichten. Oder in die Verteidigung. Ich glaube, ich war immer in der Verteidigung. Nee, aber der Punkt ist, das hat man dann schon gemacht. Man hat dann schon die Positionen der Sportler verglichen. Und das ist natürlich jetzt nicht so blöd, weil ein Torwart, der köpft ja in der Regel nicht, der darf ja seine Hände benutzen. Da, wo ein Abwehrspieler köpft, benutzt er seine Fäuste und faustet. Mhm. Sepp Maier hat mal gesagt, wenn ich mit beiden Händen an den Ball komme, dann kann ich ihn auch festhalten. Also egal, wie ich da gerade unglücklich aufkomme. Mhm. Also das macht der Torhüter. Diese Effekte, die ich beschrieben habe, beobachtest du bei Torhütern gar nicht.
Okay.
Null, zero, Nada. Bei Feldspielern beobachtest du sie gering ausgeprägt und bei Abwehrspielern deutlich mehr ausgeprägt. Warum? Weil Feldspieler ja auch im Sturm sind und dort durchaus köpfen oder weil sie überhaupt überall sind und durchaus köpfen. Weil aber speziell die Abwehrspieler tatsächlich häufig sich mit ihrem Kopf in die Flugbahn schmeißen, um den Ball vom Tor abzulenken. Mhm. Und weil die wirklich in dieser Mauer stehen, in die jemand mit Effet reinschießt. Also Effet ist ja nicht Geschwindigkeit, sondern Drehung, aber mit Schmackes, wie der Fachausdruck heißt.
Das hat mir gefehlt. Der Terminus technicus für Effet, Schmackes.
Genau, wo die dann wirklich mit Schmackes reinschießen und dann springen die ja hoch, die Fußballer, mhm. und dann kriegen die den Ball, wenn sie Pech haben, also Glück, sie wollen es ja, dann kriegen sie ihn so richtig ab. Und wie du ja zu Recht sagst, also wenn ein solcher Ball 120, 130 Kilometer schnell ist, also da ist so ein Gehirn im Kopf schon auch überrascht, wenn es dann plötzlich vorne einen abkriegt und hinten auch.
Ich brauche noch ein bisschen Information, weil es gibt zwei Posten, die mich interessieren bei der Nationalmannschaft. Das eine ist die Position des dritten Ersatztorwartes. Der ist nämlich, glaube ich, noch nie zum Einsatz gekommen. Das wäre eine gute Position für mich. Da bringe ich auch die nötige Qualifikation mit, weil ich kann gut sitzen. Und die zweite Position ist als Co-Trainer von Jürgen Klopp zuständig für Feelgood, also der Feelgood-Beauftragte der Nationalmannschaft. Kannst du mir da was zu dem Risiko sagen?
Ich glaube, dann hast du eher ein Thromboserisiko, wenn du da auf der Bank sitzt.
Was denn? Ich muss doch beim Training auch über den Platz gehen und dann sagen, sehr gut, das machst du sehr gut.
So wie wir uns den Profifußball vorstellen. Ne? Genau. Also ich sehe mich auch eher am Spielfeldrand. Mhm. Und zwar nicht nur deswegen. Es gibt aber noch zwei Dinge, muss ich noch erwähnen. Das eine ist die Dosis-Wirkung-Beziehung. Also man hat natürlich auch beobachtet, ist es dann doch was anderes, wenn die Leute sehr lange Fußball spielen. Und das ist eben einfach so. Also wenn jemand, das machen die Profis ja sowieso alle, nicht die Laien, aber die Profis, wenn die als kleine Kinder anfangen und dann wirklich wie Ronaldo bis zum 41. Ich finde diese Aussage für uns Ältere total toll. Der spielt bis zum 41. Lebensjahr und er spielt gut.
Ja, aber guck mal, du podcastest schon mit über 60. Also ich finde das jetzt viel beeindruckender. Lass Ronaldo mal podcasten anstellen. Der hat doch gar keine Ahnung von Medizinthemen.
Hinterher kann er das auch noch. Ronaldo, ich weiß, dass es niemanden gibt, der mehr Emotionen hervorruft als er. Mehr Kontroverse, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Verstehen tue ich sie beide nicht. Aber was ich unglaublich anerkennen muss, ich meine, er verdient unfassbar viel Geld und jetzt verdient er in Saudi-Arabien unfassbar viel Geld. Aber es gibt, glaube ich, keinen, der mehr dafür tut, für seinen Körper und für seine Leistung als er. Mhm. Der hat ja alles optimiert, haben wir, glaube ich, auch mal darüber gesprochen im Podcast, wenn nicht, tun wir es morgen. Der hat ja alles optimiert an seinem Körper, der hat alles darauf eingestellt, mit ihm zu Abend zu essen, ist, glaube ich, kein Spaß, wegen des Essens. So, bevor ich völlig abgeglitten war, hatte ich gesagt, Dosis-Wirkungsbeziehung, also lange Fußballkarriere macht mehr Effekte. Und dann stellt sich aber natürlich trotzdem die Frage, ist das auch wirklich Ursache und Wirkung? Also natürlich gibt es bei Demenzen, bei Alzheimer, aber auch bei anderen neurologischen Erkrankungen viele andere Ursachen. Und man muss sich schon die Frage stellen, ob zum Beispiel im Laiensport vielleicht Alkohol bei den Fußballern viel, viel verbreiteter ist als bei Nicht-Fußballern, weil man da hinterher ein Bier trinkt und vorher möglichst auch und hinterher noch ein paar mehr und was weiß ich. Also bei den Superprofis ganz sicher nicht, aber bei denen und andere Faktoren, Rauchen, andere Risiken, Medikamenteneinnahme, Medikamente gegen Schmerzen oder so, diese Sachen müsste man natürlich alle mit einbeziehen, bevor man sich da hinstellt und einfach selbstbewusst sagt, Kopfbälle erhöhen das Risiko für Demenz und für andere neurologische Erkrankungen. Also das müsste man da noch hinkriegen. Und dann ist auch die Frage, einer der Faktoren für Demenzen ist Bildung, schlechte Bildung. Das kann verschiedenste Gründe haben, das wissen wir nicht letztlich, aber diese Beobachtung ist valide, die ist stark, die ist zuverlässig.
Gut, jetzt muss man aber noch sagen, dass nicht unbedingt alle Fußballer eine sehr gute Bildung haben.
Ja, moin, jetzt ist die Frage, sind alle Fußballer doof? Ganz sicher nicht.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, 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 das hast du ganz elegant umgekehrt umschifft. Aber diese Faktoren muss man eben alle mit einbeziehen, bevor man eben einfach sagt, der Kopfball macht das und das.
Ja, okay. Du hast auf deiner letzten Exkursion ins Unbekannte über Ronaldo gesprochen. Ich will noch über einen anderen Stürmer sprechen. Uli Hoeneß, dessen Würstchen wir neulich gegessen haben. Ist das richtig?
Ja, Nürnberger Rostbratwurst. Sehr wohlschmeckend.
Ganz torgefährlicher Stürmer und jetzt macht er Rostbratwürste. Die müssen dann doch aber auch sehr gut sein physiologisch, oder?
Nein, das würde ja voraussetzen, dass Ärzte sich optimal und gesundheitsbewusst ernähren und verhalten. Da kenne ich Beispiele, da trifft das sehr ausdrücklich nicht zu.
Okay, verstehe. Also nur weil Essen von einem Fußballer kommt, kann man sich nicht darauf verlassen, dass es ähnlich gesund ist wie das Abendessen, was Ronaldo zu sich nimmt.
Korrekt.
Gut. Wie viele Kopfbälle hast du in deinem Leben geschossen?
Die Frage kann ich dir eindeutig beantworten. Also erstmal schießt man keine Kopfbälle. Ich muss mich da jetzt an der Fragestellung etwas... Aber wie viele Kopfbälle habe ich entgegengenommen oder gemacht oder wie auch immer... Da bin ich mir ganz sicher, dass die Zahl exakt null ist. Ich hatte Angst vor einem schnell fliegenden Ball.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal erzählt habe, aber ich war auch selten mit dem Kopf unterwegs. Auf dem Schulhof habe ich immer sehr viel Tore gemacht, weil ich mir den Ball geschnappt habe. Und da ich nicht gut passen konnte, bin ich einfach mit dem Ball in Richtung gegnerisches Tor gelaufen. Und wenn sich jemand mir in den Weg gestellt hat, habe ich einfach wie am Spieß gebrüllt. So, als ob ich ihn gleich umbringen wollen würde. So Wikingermäßig. Also, und es hat die Leute so schockiert, dass sie meistens stehen geblieben sind und selbst ich sie umdribbeln konnte, obwohl ich auch nicht gut dribbeln konnte. Und damit ist es mir gelungen, 3:0 das Spiel voranzutreiben, bis überhaupt jemand gemerkt hat, dass ich nur rumbrülle und sonst nichts kann.
Es gab aber jetzt keinen Zusammenhang zu Kopfbällen, oder?
Überhaupt nicht, aber es ist doch eine schöne Geschichte.
Ist sie. Meine Geschichte ist, ich konnte sehr viel schneller rechnen als Fußball spielen. Ich konnte gerade und ungerade Zahlen unterscheiden, weil das Trauma von ein paar Leuten bei uns war immer bei einer ungeraden Zahl dieser demütigende Satz, dieser scheinbar großmütige Satz, der bei Möglichkeit gar nicht großmütig war. Okay, dann könnt ihr den Magnus noch haben. Als scheinbare Großzügigkeit, was aber der Mannschaft in der Regel nicht viel genutzt hat. Fußball war nicht mein Sport. Das Beobachten von Fußballern finde ich schon viel spannender.
Na gut, also wenn ich der Feelgood-Beauftragte von Jürgen Klopp werde, dann kannst du ja vielleicht der neue Arzt der Nationalmannschaft sein. Dann haben wir viel miteinander zu tun, Magnus.
Es wäre mir ein Fest.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.